Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Folge 199 von Hoffefunk, in der wir jetzt schon, weil alles so Schlag auf Schlag geht, ein kleines Zwischenfazit zu den ersten Spielen unter Christian Ilzer ziehen können. Und ja, es fällt ja relativ gemischt aus, Jonas. Nach dem Sieg gegen Leipzig waren einige Fans, wie ich auch, schon euphorisiert. Zuletzt gab es zwei Dämpfer. Ist bei dir jetzt noch was vom Ilzer-Hype übrig geblieben?
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Ich weiß nicht, ob dieser Ilzer-Hype bei mir je da war, aber wo ich dir vollkommen recht gebe, und deswegen ist es gar nicht schlecht, David, dass wir uns erst jetzt sprechen und nicht direkt nach dem Leipzig-Spiel, dass wir es letzte Woche zeitlich nicht geschafft haben, weil ich glaube, letzte Woche wären wir dem Ganzen nicht gerecht geworden. Da hätten wir ihn wahrscheinlich abgefeiert für ein Spiel gegen Leipzig. War wirklich gut, war schön anzugucken, hat auch alle gefreut, ne? Aber ich glaube, jetzt guckt auch jeder so ein bisschen anders darauf. Und David, du bist ja unser Statistikonkel so ein bisschen. Und deswegen möchte ich mit einer Statistik begründen, warum es eigentlich sehr klar war, dass wir gegen Mainz nicht gewinnen können. Und zwar liegt es daran, dass in der Geschichte der Hoffenheim-Trainer in der Bundesliga, ne, und wir sind ja jetzt auch schon ein Weilchen in der Bundesliga und hatten auch sehr viele Trainer, die einzigen beiden Trainer, die es geschafft haben, die ersten beiden Bundesligaspiele zu gewinnen, waren Rangnick und
Nagelsmann.
Hoeneß.
Ah, stimmt. Ralf Rangnick. Nagelsmann hat nicht gewonnen, richtig.
Genau. Ralf Rangnick und Hoeneß, das heißt, es ist auch schon ein Weilchen her. Und Spaß beiseite, ne? Also logischerweise, das hat jetzt, das eine hat jetzt nichts mit dem anderen zu tun, aber ja, es war schon sehr, sehr viel Euphorie in der Luft nach dem Leipzig-Spiel. Und David, ich habe mich auch tatsächlich so ein bisschen gewundert und habe auch wieder gedacht, meine Güte, wie schnelllebig ist eigentlich so eine Fanszene, beziehungsweise wie schnelllebig ist eigentlich so eine Kommentarspalte bei Instagram, Facebook oder was auch immer. Ne, ich will es jetzt gar nicht richtig benennen, aber wenn du es schaffst, ein Christian Ilzer, ne, der ja mit viel, ja, auch mit viel Kritik empfangen worden ist, wenn der es schafft, mit einem Sieg gegen Leipzig, wo er 3 Gegentore gefangen hat, aber trotzdem halt irgendwie gewinnt, wenn er es dadurch schafft, so eine Euphorie in der Kommentarspalte auszulösen und es sogar schafft, dass ich tatsächlich einige Berichte und einige YouTube-Videos gefunden habe zum Thema von anerkannten Journalisten, ne, zu dem Thema, ist das der neue Nagelsmann? Also dann weiß ich ja wirklich nicht. Reicht mittlerweile ein Spiel für sowas aus? Ne? Und jetzt 2 Wochen später oder eine Woche später, 2 Spiele später, reden wir wieder ganz anders davon. Die meisten würden jetzt ihr Video, was sie gemacht haben, Christian Ilzer, der neue Nagelsmann, direkt wieder löschen. Ne? Also so eine Schnelllebigkeit verstehe ich manchmal nicht.
Und ja, das Gleiche in der Fanszene. Ich meine es jetzt einfach nur ganz allgemein, ganz durchschnittlich betrachtet. Vor einer Woche nach dem Leipzig-Spiel, ne, haben das alle wirklich abgefeiert, zumindest alle, die sich geäußert haben. Das war wirklich eine wahnsinnige Tendenz. Und jetzt eine Woche später ist so der Grundtenor wieder, ja, aktuell kann es ja keiner geschissen kriegen und der Ilzer ist ja eigentlich auch nur da eingesetzt worden von bla 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 und so weiter. Also da muss man sich auch ein bisschen selbst hinterfragen, weil so funktioniert es nicht. Also es ist immer ein Problem, wenn man sich innerhalb von einer Woche selbst widerspricht. Natürlich kann man sich überdenken, man kann auch in der Rückschau zu dem Ergebnis kommen, okay, vielleicht wäre es anders besser gewesen, aber man kann jetzt nicht seine Meinung, seine Haltung ändern wie seine Unterhosen, das empfiehlt sich eigentlich nie und deswegen hast du recht, es ist gut, dass auch wir jetzt ein bisschen abgewartet haben, sonst wäre vielleicht auch bei uns zu viel aus der Emotion rausgekommen.
Ja, und die Lösung ist einfach, dass du weder nach dem Leipzig-Spiel zu euphorisch werden darfst, als auch jetzt zu panisch. Ja. Ne? Weil, sind wir mal ehrlich, ich weiß nicht, wie viel Christian Ilzer tatsächlich an dem Leipzig-Spiel, also wie viel er damit zu tun hatte. Ne? Man weiß ja auch immer, der Trainereffekt, und es ist ja sogar noch mehr als ein Trainereffekt. Ne? Es kamen ja ganz, ganz viele Leute dazu. Dann Schicker ist auch noch nicht so lange da. Also ich glaube, auch in der Mannschaft hat sich so ein bisschen das Gefühl eingeschliffen, dass jetzt was Neues kommt. Und dann aber liegt es natürlich mit Sicherheit in so einem Spiel nicht nur daran. Ne? Da muss auch viel zusammenkommen. Da war die Mannschaft vielleicht an dem Tag gut drauf. Dann kam mit Leipzig auch noch ein großer Gegner. Dann ist der Spielverlauf uns vielleicht auch ein bisschen in die Karten gekommen. Und. Du weißt doch, was ich hinaus will. Dass ich jetzt diesen Sieg Christian Ilzer nicht hundertprozentig zuschreiben würde, aber genauso im Umkehrschluss darfst du jetzt die zwei Niederlagen danach auch nicht Christian Ilzer schon komplett in die Karten schieben, weil so funktioniert es einfach nicht. Er ist viel zu kurz da, aber trotzdem, David, müssen wir heute darüber reden, ob er vielleicht einige Entscheidungen, die er getroffen hat und vor allem schon so schnell getroffen hat, ob man die vielleicht hinterfragen könnte.
Absolut, absolut. Ne? Also es sind definitiv zwei Paar Schuhe. Lass uns das erste Paar vielleicht mal kurz abhandeln. Und zwar den Eindruck, den kann man auf jeden Fall gewinnen, dass er es geschafft hat, vor dem Leipzig-Spiel die Mannschaft richtig heiß zu machen, die ja richtig zu motivieren und da so ein bisschen diesen berühmten Trainereffekt zu nutzen. Wir sind 6 Kilometer mehr gelaufen als Leipzig, hatten ein wahnsinniges Gegenpressing, obwohl wir ja in gewisser Weise einen neuen Ansatz hatten. Und im Wesentlichen war doch die Taktik, wenn wir mal ehrlich sind, wir stärken die Offensive, wir konzentrieren uns auf die Offensive und aufs Gegenpressing und dass wir defensiv schwach sind, ignorieren wir einfach mal. Und das hat in diesem Fall funktioniert.
Ist aber wahrscheinlich tatsächlich mit so einer Taktik auch ein Einzelfall. Weil wenn du dir jetzt rückblickendes anguckst, wir kriegen 3 gegen Leipzig, wir kriegen 3 gegen Braga und wir kriegen 2 gegen Mainz. Und alle
aber das Tore ist ja mein Punkt.
Relativ früh. Das heißt, wir haben überhaupt nichts in den Griff gekriegt. Wir haben überhaupt nichts stabilisiert. Das Einzige, was dafür spricht, ist, dass gegen Leipzig vielleicht auch gerade so ein bisschen in einer Abwärtsspirale, es kam einfach viel zusammen. Aber defensiv war das jetzt 3 Spiele lang eigentlich eine absolute Vollkatastrophe. Aber, David, wir müssen uns ja auch mal selber loben, wo wir recht hatten. Nicht, dass uns das jetzt aus TSG-Sicht was bringen würde. Christian Ilzer hat es tatsächlich getan und hat es direkt in seinem ersten Spiel gemacht und diese Viererkette, die wir ja wussten, also wir wussten uns, wir haben uns mit Ilzer beschäftigt und wussten und haben uns darauf geeinigt, Ilzer wird es früher oder später spielen. Er spielt es direkt nach 3 oder 4 Trainingstagen. Krass, oder?
Absolut. Und damit sind wir beim zweiten Paar Schuhe und eigentlich bei der zentralen Frage dieses Podcasts. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Ilzer macht jetzt gerade, man könnte sagen, großes Harakiri oder die große OP am offenen Herzen. Was will ich damit sagen? Er hat keine Zeit im Training, er ist frisch da, er kennt die Spieler nicht wirklich und implementiert jetzt im laufenden Betrieb, also quasi am offenen Herzen, sein neues System. Auch gar nicht unbedingt in dem Wissen, ob es zum Kader passt. Und das finde ich erstmal natürlich beeindruckend, weil Ilzer hat eine klare Spielphilosophie, eine klare Taktik, die er verfolgt und die ist, denke ich, relativ alternativlos, worauf will ich hinaus, ne? Eher ein offensiver Ansatz, viel Gegenpressing, nicht so sehr der Matarazzo, Ballbesitzfußball und ich glaube auch insgesamt ja ein bisschen mehr Risiko und eben das Ganze tatsächlich immer aus einer Viererkette heraus und das macht er jetzt eben im laufenden Betrieb, fast ohne Trainingszeit. Wie gesagt, erstmal beeindruckend. Aber da muss ich jetzt tatsächlich Ilzer beurteilen lassen, weil das hätte man auch anders lösen können. Ich hatte heute im Auto einen Gedanken und habe mir mal ganz albern, ich weiß, dass es ein naiver Gedanke ist, die Frage gestellt, wie hätte ich das Problem gelöst? Natürlich in dem Wissen, dass ich kein Fußballlehrer bin. Aber ich denke, dass die Situation es auch möglich gemacht hätte, das mit der Mannschaft zu kommunizieren. Und klar, wir wissen nicht, ob er es nicht getan hat. Ich glaube es aber nicht. Also quasi mit der Mannschaft zu kommunizieren, ob man bis zur Winterpause gegebenenfalls die Grundformation gleich lässt. Ne? Und da versucht, weißt du, weil wenn wir jetzt mal, lass uns mal ganz ehrlich sein. Und vielleicht sogar vielleicht ist das ein bisschen unfair. Die Defensive wurde sogar noch wackeliger. Kann ich mit Zahlen belegen.
Mit Sicherheit. Und Tore geschossen haben wir jetzt 2 Spieler im Stück auch nicht.
Genau, das meine ich. Also es scheint die Balance zu fehlen. Und man hätte ja trotzdem sofort sagen können, okay, mir ist dieses hohe Pressing extrem wichtig. Ich lege nicht mehr so viel Wert auf Ballbesitz. Und deswegen üben wir da neue Spielsituationen ein. Kein Thema. Die Frage ist, muss ich diese Viererkette ohne Training quasi implementieren? Und ich bin mir da sehr unsicher.
Ja, und ich war damit, wenn ich auflösen darf, woher du diesen Gedanken hast, dass man das so lösen könnte als Trainer. Da bedienst du dich an einer der besten Serien überhaupt. Grüße gehen raus, Ted Lasso.
Stimmt,
absolut Weltklasse.
Du hast recht.
Und da ist ja Ted Lasso eben dieser Trainer, der eigentlich nicht so viel Ahnung von Fußball hat und das eigentlich nur über die Beziehungsarbeit löst. Und der sagt in einem Moment in der Halbzeit, sagt er, als er es mit seinen Co-Trainern bespricht, ob sie eben die oder die Taktik wählen sollen, sagt er auf einmal, wieso fragen wir nicht einfach die Mannschaft? Und dann geht er raus und fragt tatsächlich die Mannschaft und bespricht es mit ihnen. Was jetzt natürlich zur Wahrheit gehört. Und ich finde es übrigens tatsächlich eine gute Idee, weil am Ende sind es ja wirklich diese 11 Leute, die es umsetzen müssen. Ne? Die wissen noch mal mehr, wie es sich anfühlt, auf dem Platz zu stehen. Aber natürlich, David, wir wissen nicht. Vielleicht hat ja Christian Ilzer sogar das mit denen besprochen. Und sie haben gesagt, wir sind bereit für die Viererkette. Who knows?
Theoretisch möglich, korrekt.
Glaube ich aber tatsächlich auch nicht, David, muss ich dir recht geben, weil ich glaube, wenn jemand wie Christian Ilzer kommt und nach 3 Tagen das komplette Ding umschmeißt, eine komplett neue Viererkette formiert, wirklich Stach wieder ins Mittelfeld zieht, Grilic
genau.
auf die Resterampe wirft, Loschek in der neuen Rolle, Brun Larsen wieder aktiviert, Tabakovic vorne reinschmeißt, dann ist es nicht mit der Mannschaft abgesprochen. Dann kommt da jemand mit einer dermaßen breiten Brust und macht wirklich Harakiri.
Ja, so wirkt es auf mich auch, ne? Und zum Beispiel Alexander Prass hat auch nach dem Main-Spiel gesagt, ja, das ist jetzt eine ganz neue Spielweise von Christian Ilzer. Er meinte das in dem Fall weder positiv noch negativ, die kennen sich ja auch gut, aber das stützt die ganze Beobachtung nochmal zusätzlich. Und das ist, wie gesagt, kein Problem. Die Frage ist halt, ob das nicht zu viel ist. Ich bin mir da, wie gesagt, unsicher, aber eine Sache muss man ja sehen. Wir spielen nie Viererkette. Das hat Matarazzo nie gespielt. Und auch die Jahre davor. Also, wenn wir jetzt mal Pavel Kadarzabek fragen würden, der wirklich seit Ewigkeiten da ist, auch der hat es ewig nicht mehr gespielt. Obwohl er eigentlich immer auf dem Platz steht. Ich will darauf hinaus, dass das für alle langjährigen Spieler, sogar Olli Baumann, ne, kann ja auch für Anspielstationen und so eine Rolle spielen als Torwart, schon eine große, große Veränderung ist. Und so gut ich es im ersten Moment fand, vor dem Leipzig-Spiel, umso mehr bin ich jetzt am Zweifeln, ob man da wirklich den Bock so früh hat umstoßen müssen. Aber ja, Christian Ilzer ist sehr überzeugt, was ja erstmal gut ist von sich und seinen Ideen. Und deswegen ist es natürlich irgendwie folgerichtig.
Und ich muss auch sagen, ich glaube, da könnte man jetzt lange darüber diskutieren, ob eine Dreierkette oder eine Fünferkette oder eine Viererkette, was davon wirklich die defensivste Formation ist, ne? Also wenn man die stärken möchte. Da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, Dreierkette, wenn die Außenverteidiger sehr weit nach vorne gehen, dann hast du nur 3 Leute hinten, die richtig für die Verteidigung da sind. Bei einer Viererkette hast du 4 Leute vorne, hinten. Aber so wie wir das ja tatsächlich gerade spielen, Prass und Kadarzabek haben ja trotzdem den Auftrag, extrem mit nach vorne zu gehen. Das heißt, du hast nicht 3 Defensivspezialisten da hinten, sondern auf einmal nur noch 2. Mit Nzoki und Akpuguma. Und worauf wollte ich letzte Woche oder vor 2 Wochen auch schon drauf hinaus? Mit einer Viererkette und 2 Innenverteidigern. Dann brauchst du richtige Innenverteidiger, gestandene Innenverteidiger, die wissen, was sie tun. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sich unser Trainer gerade, und auch Matarazzo nicht, wirklich bedienen kann an Innenverteidigern, die selbstsicher sind und die gerade im Flow sind. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Riesenproblem. Ja, und die Gegentorstatistik gibt ihm ja auch recht.
Ja. Also das ist wirklich so die Frage, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss war. Und klar, ich kann das alles verstehen. Ich hätte vielleicht sogar auch so entschieden, aber es ist jetzt alles ein bisschen sehr chaotisch. Man muss ja sagen oder nochmal wiederholen, was Matarazzo ja eigentlich die letzten Wochen gemacht hat, laut meiner Beobachtung zumindest. Ne? Matarazzo hat, denke ich, in den letzten Wochen gemerkt, okay, die Offensive ist nicht das Problem, aber wir kriegen diese Defensivprobleme einfach nicht in den Griff und hat an diesem Punkt rumgebastelt. Und da, ja, natürlich nicht besonders erfolgreich rumgebastelt, aber jetzt machen wir ja mehr oder weniger wieder das Gegenteil. Und so wie das gegen Braga und gegen Mainz aussah, greift da noch nicht alles ineinander. Und vielleicht sollten wir uns mal die Frage stellen, woran das liegen könnte. Und natürlich kann es am System selbst liegen, aber vielleicht hat es auch noch andere Gründe, die es gerade so schwer machen. Ne, weil es wirkt jetzt schon so, als wäre das Spiel gegen Leipzig ein Ausreißer gewesen. Ehrgeiz, Topspiel, gute Mentalität und dann wieder zurück im Alltag so ein bisschen. Und ich habe so ein paar Erklärungsansätze parat, ehrlich gesagt. Du auch?
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Und ich habe so ein paar Erklärungsansätze parat, ehrlich gesagt. Du auch?
Ja, versuch mal. Sag gerne mal ein.
Also, ne, mir geht es gar nicht so sehr um die Formation, sondern vielmehr um die Frage, wer initiiert den Spielaufbau oder wer ist zuständig für den Spielaufbau. Und das hat sich aus meiner Sicht jetzt eigentlich ziemlich stark verändert. Ich mache mal ein Beispiel. Bisher war da Florian Grillitsch ziemlich stark eingebunden, der unklar, aber mutmaßlich verletzt ist. Christian Ilse hat behauptet, er sei nicht aussortiert worden, das ist aber aktuell unklar. Aber sei es wie es sei, wir wissen, dass Florian Grillitsch gut ist beim Spielaufbau. Und dass er da in den letzten Spielen eine wichtige Rolle eingenommen hat, denn Tore schießen war selten unser Problem. Der fällt jetzt weg. Stach hat die Position gewechselt. Das sehe ich nicht unbedingt als Vorteil, zumal er sich ja auch immer in den Spielaufbau eingeschaltet hat. Aus der Innenverteidigerposition heraus. Und dritter Punkt, auch großes Problem, André Kramaric ist aktuell ein bisschen ein Schatten seiner selbst. Ich weiß nicht genau warum, es kann an der Systemumstellung liegen, muss aber nicht. Aber das wäre zumindest mal die naheliegendste Erklärung. Denn klar, so eine Raute passt irgendwie zu ihm. Andererseits, dieses offensive hohe Pressen verbinde ich jetzt nicht sofort mit André, muss ich sagen.
Nee. Ja, und wenn du es dir nochmal auf der Zunge zergehen lässt, wie viel Christian Ilzer jetzt eigentlich in 2 Wochen umgeschmissen hat, ist es brutal. Der hat eigentlich in 2 Wochen mehr umgeschmissen, als andere Trainer in einem kompletten Sommer tun. Ne? Ja. Also es gibt wirklich Trainer, wenn die zum 1. Juli anfangen, dann verändern die deutlich weniger, obwohl sie 6 Wochen Zeit haben. Und er ändert es einfach so, wie eine Formation, die du einfach mal schnell bei FIFA umstellst. Und dann funktioniert es so. Klar, du kannst jetzt sagen, das sind Profis, da bin ich jetzt nicht so arg drin. Ich glaube aber auf diesem Spitzenniveau, wo ja dann Profis, also wo dann Weltklasse-Spieler gegen Weltklasse-Spieler spielen, macht das einen enormen Unterschied, ob du eingespielt bist, ob du ob du in deiner Rolle, ob du mit deinem Nebenmann eingespielt bist und so weiter. Und ich glaube, die Formation macht da auch einen Riesenunterschied und vor allem auch die Spielweise. Also ich glaube, so einfach ist Fußball im Bundesliga, auf Bundesliga-Niveau nicht, dass du da sagen kannst, ich bin Christian Ilzer, ich habe Bock auf ein 4-2-3-1 und das spielen wir jetzt. Und ich gucke mir einfach mal an, was für Spieler ich habe und da stelle ich irgendwelche Leute hin. Ich glaube nicht, dass es so einfach funktioniert. Auch über dieses Tabakovic-Ding müssen wir ja mal reden. Jetzt kommt der und stellt eigentlich jemand in die Startelf da vorne rein mit, ja, Stand jetzt, Zweitliganiveau. Und davor war er jetzt eigentlich unter Matarazzo die ganze Zeit einfach nur unser, ja, einer Joker. Unserer Joker, der vielleicht mal eine Viertelstunde bekommen hat, hat es ja auch manchmal nicht schlecht gemacht. Und auf einmal soll das unsere Rettung vorne drin sein. Und ein Tabakovic verändert ja schon auch unser Spielstil, ne? Also das ist auch so ein bisschen eine komische Entscheidung, finde ich. Obwohl er ja natürlich recht hat damit, dass Berisha auch mit Sicherheit keine Lösung wäre, weil Berisha ist momentan echt fast das Schlechteste, was auf dem Platz rumläuft.
Ja, also ich finde auch, Stand heute ist Berisha nicht wirklich eine Option. Jetzt ist aber das auch hier wieder das Problem, dass Herr Tabakovic schon gute Ansätze gezeigt hat, auch schon unter Matarazzo, und ich ihn gegen Leipzig absolut solide fand. Ich fand, da hat es schon auch funktioniert. Er hat Bälle festgemacht. Er hat natürlich auch Chancen vergeben. Alles gut. Aber da muss man ja erstmal stehen. Also es hat grundsätzlich funktioniert. Dafür fand ich ihn aber jetzt gegen Mainz wirklich unterirdisch.
Ja, aber würdest du sagen, dass jetzt Christian Ilzers Problem
in den letzten zwei Spielen, also gegen Braga und gegen Mainz, war, dass er vielleicht das Leipzig-Spiel als Maßstab für etwas genommen hat, was er aber nie hätte machen dürfen. Weil das Leipzig-Spiel einfach überhaupt kein Maßstab war, weil das nämlich andere Gründe hatte, warum das funktioniert hat.
Kann ich mir leider sehr gut vorstellen, ja.
Na, und jetzt hat er natürlich, logischerweise, wenn du gegen Leipzig 4-3 gewinnst, und man muss es nochmal sagen, ne, wir haben es ja alle geguckt und sind emotional genau gleich abgegangen. Wir lagen dreimal zurück und haben das Ding noch gewonnen.
Das ist und historisch. Das hat die TSG natürlich. Hoffenheim noch nie geschafft im Profifußball.
Und dann natürlich auch sowas wie das JBL, wo wir jetzt lange geredet haben darüber, dass er eigentlich jetzt jahrelang gar keine Option mehr war bei uns. Jetzt kam er zurück und wir waren jetzt gerade an dem Punkt, dass wir gesagt haben, JBL, ja, ist zumindest wieder jemand, wo ich sage, der gehört zu unserem Kader und der ist eine Option, ihn einzuwechseln. Dann schießt er eben dieses Tor, was er auch wirklich stark macht, ne, dass er da dieses Kopfballduell gewinnt gegen Willi Orban. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat, ne? Keine Frage. Aber aufgrund dieses Spiels geht er dann halt in die Startelf. Und ich weiß nicht, ob dieses Leipzig-Spiel oder dieser Leipzig-Moment ausreicht dafür, um so einen Spieler, der jahrelang überhaupt, also bei uns, nicht mehr diese Startelf-Funktion gespielt hat und auch vom Spielertyp was ganz anderes ist als das, was wir normalerweise da stehen haben, wenn du an Bülter denkst oder so, ob das ausreicht, um das irgendwie so zu, also für die Startelf, ob das ausreicht, ne? Und da hat er halt vielleicht das Leipzig-Spiel als Maßstab dafür genommen, um dann für das Mainz-Spiel vermeintliche Fehlentscheidungen zu treffen.
Ja, halte ich leider wirklich für möglich. Jetzt kommt natürlich auch noch etwas hinzu, was man ihm nur schwer vorwerfen kann. Bülter fällt ja jetzt aus oder ist bereits ausgefallen und das ist sicherlich so ein Spieler, dessen Ausfall wir ganz schlecht kompensieren können. Das ist zumindest wäre meine These.
Ich würde sogar sagen, das ist im Offensivbereich. Sehr steile These, muss man nicht mitgehen, aber Stand jetzt, wie sich's anfühlt. Wir haben ja schon auch oft gesagt, Kramaric, merkst du eigentlich manchmal nur, dass er fehlt? Also, wenn er weg ist, ne? Und sonst, wenn er spielt, merkt man ihn manchmal gar nicht so, wie wichtig er eigentlich wirklich ist. Aber Stand jetzt fühlt es sich ja gerade so an, als wäre Bülter sogar wichtiger als Kramaric.
Ja, ja, ja. Also, das kann man natürlich nicht auf die ganze Saison ummünzen, da bin ich mir ganz sicher. Aber jetzt, bezogen auf die letzten Wochen, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und das ist deswegen eben ein Problem. Weil, ja, wir wissen selber, wie es bei Berisha, Tabakovic und JBL läuft. Und das ist dann natürlich ein Problem. Jetzt muss man natürlich trotzdem sagen, dass Adam Loschek da wirklich den Samstag, ja, seines Lebens möchte ich jetzt nicht sagen, hat, aber einen überragenden Samstag hat mit einer Ballbehandlung, die wir ihm so fast nicht zugetraut hätten. Das macht dann schon ein bisschen Hunger auf mehr, aber es ist ein Problem. Und es ist natürlich auch ein Problem, dass dann Ilze aus verständlichen Gründen sagt, gegen Mainz, wir schmeißen jetzt mal viele Offensive rein, ich will meinen Stiefel da durchziehen und dann geht es so völlig nach hinten los. Und was meine ich? Ich meine nicht das Ergebnis, ich meine damit, dass wir völlig harmlos waren. Das ist jetzt erstmal das, was mir Sorgen macht. Nicht, dass wir 2-0 verlieren, Mainz ist top in Form, muss ich zugeben, aber wir waren sowas von ungefährlich und das eben mit Tabakovic, Loschek, Kramaric und JBL, die alle gespielt haben, wie, weiß ich nicht, also wie frisch aus der Reha.
Das Problem ist einfach, ich kann jeden Fußballfan verstehen, der es geil findet, eher Offensivfußball zu spielen als Defensivfußball. Ne? Kann ich hundertprozentig verstehen. Ich kann auch jeden Fußballfan verstehen, der sagt, ich find's geiler, wenn mein Verein 4-4 als 0-0 spielt. Kann ich auch verstehen. Aber so eine Statistik wie beispielsweise, wenn Aufsteiger aus der zweiten Liga hochgehen, dann steigen die statistisch gesehen wirklich nahezu zu 100% ab, wenn sie versuchen mitzuspielen. Die einzige Chance für solche Kiel-Mannschaften, irgendwie drin zu bleiben, ist, wenn sie mauern und kontern. Anders funktioniert es nicht. Und das Problem ist einfach, wenn du dieses Defensivproblem auf Dauer nicht in den Griff kriegst und du bist am Ende eine Bundesligamannschaft, die im Schnitt 2-3 Gegentore pro Spiel fängt, dann bist du im Abstiegskampf. Das kannst du nicht vermeiden. So gut ist keine Offensive der Welt. Dass die das kompensiert, eine Defensive, die im Schnitt jedes Spiel 2-3 Gegentore fängt. Das ist nicht möglich.
Und ich habe es auch neulich mal gelesen in einem Buch von Tobias Escher, der hat so ein bisschen untersucht, wie schaffen es Zweitligisten, die Liga zu halten und was ist da der entscheidende Faktor? Der entscheidende Faktor ist defensive Stabilität. Also eine Mannschaft, die die zweite Bundesliga zerschießt, aber trotzdem 50 Gegentore fängt, steigt fast immer wieder ab. Eine Mannschaft, die aber vielleicht mit 58 Toren nur aufsteigt oder noch weniger, dafür aber nur 25 fängt und defensiv stabil bleibt, wie du schon sagst, schafft den Ligaverbleib relativ oft. Und bei uns ist das Problem jetzt nicht, wir sind ja kein Aufsteiger, aber dass wir einfach so wackelig sind manchmal, als wären wir ein Aufsteiger, zumindest diese Saison.
Ja, und ich fühle mich auch mittlerweile irgendwie so ein bisschen verarscht, wenn du an uns denkst, an unsere Mannschaft, so vor einem Jahr. Und so die meisten Leute davon hast du ja damals auch schon gekannt. Und jetzt willst du mir wirklich weismachen, dass bei TSG Hoffenheim die besten drei Innenverteidiger im Kader, Akpoguma, Nzoki und Arthur Chavez, willst du mich verarschen? Und wir haben ja wirklich seit Jahren Probleme in der IV. Und da hatten wir wenigstens noch einigermaßen Namen. Also, ne, Nzoki war ja auch damals schon da. Oder ein Arthur Chavez, der kommt jetzt aus der zweiten Liga, der macht's wirklich manchmal okay. Oder auch ein Akpoguma. Ich bin wirklich meistens ein Fan von Akpoguma. Aber es wird am Ende wahrscheinlich schon Gründe gehabt haben, warum sich Akpoguma nie durchgesetzt hat. Und jetzt setzt er sich ja nicht durch, weil er es so toll macht, sondern weil wir keine Alternativen haben. Und das ist einfach ein unfassbares Problem. Wir haben einfach keinen Abwehrchef. Wir haben keinen Abwehrchef. Weißt du, wer unser Abwehrchef ist, David? Olli Baumann.
Und der patzt neuerdings
einzige auch, Konstante.
Aus irgendwelchen Gründen.
Und selbst Olli Baumann, dem man es ja, das ist ja, der, also Olli Baumann muss man ja mittlerweile alles verzeihen. Selbst wenn der mal den Ball aus Versehen in die Hand nimmt und ihn sich einfach ins Tor schmeißt, muss man ihm das verzeihen, weil er schon so viel gehalten hat.
Ja, Jonas, und es wird noch krasser. Wir haben jetzt 17.10 Uhr und das heißt, in 50 Minuten beginnt das DFB-Pokalspiel. Und über das reden wir jetzt gar nicht so genau, sondern wir wollen ja einfach ganz allgemein Ilzers Einstand einordnen. Aber es wird noch wilder. Wir haben ja gesagt, das ist eine OP am offenen Herzen. Guck mal nicht nach, Jonas. Und es ist Harakiri und Chaos und das bestätigt sich jetzt gerade noch mal mehr. Christian Ilzer schmeißt die große Rotationsmaschine an und was da rauskommt, ja, ich weiß nicht, ob ich mich das jetzt überrascht oder ob ich leicht kotterig davon werde. Gucken wir mal, Jonas. Es gibt auf jeden Fall direkt mehrere Veränderungen. Vielleicht erstmal zu den harmloseren. Rechts spielt jetzt Gendrey statt Karajabek, okay. Kann man machen. In der Innenverteidigung wieder Chavez statt Nzoki. Okay, da gehen jetzt vielleicht auch viele mit. Jetzt wird es aber überraschend, denn... Ranac. Nee, Ranac spielt nicht, Akpoguma bleibt. Aber jetzt hat sich Ilzer entschieden, mutmaßlich auf eine Doppelsechs zu gehen. Und wer spielt denn in dieser Doppelsechs, Jonas?
Stach.
Korrekt.
Und Samaseku.
Ja, so ist es.
Ich habe nicht geguckt, ich schwöre. Ich habe nicht geguckt.
Und nachvollziehbarerweise wird auch Tabakovic rausrotiert. Wer startet stattdessen?
Berisha.
Max Mörstedt.
Okay, lass ich mir sogar noch gefallen. Der wird fighten.
Ja, natürlich wird er fighten. Aber das passt einfach nur zu unserer These, wie die Faust aufs Auge. Ich will das jetzt gar nicht unbedingt kritisieren, mit Mörstedt zumindest. Aber das mit Samaseku, also da wird mir fast ein bisschen schwindelig. Einfach auch deswegen, weil beispielsweise ein Geiger jetzt wieder fit wäre, deutlich mehr Spielminuten hatte als ein Samaseku. Wir wissen alle, dass Samaseku viel Potenzial hat. Aber es geht ja einfach nur darum, dass er unter den letzten Trainern nie eine Rolle spielte. Und wenn Ilzer ihn wieder ranführen will, dann müsste er ihn ja langsam ranführen. Wäre zumindest mal meine Herangehensweise. David,
wirklich, und ich muss leider Gottes nochmal den FIFA-Vergleich ziehen. Das reelle Leben ist leider nicht wie FIFA. Es wirkt ja fast so, als ob er jetzt sagt, ne, Ilzer kommt, guckt sich bei FIFA unseren Kader an. Der hat 78, ein Baumann hat 81 und so weiter. Und jetzt denkt er sich, ich könnte Bischof mal rausrotieren und Samaseku, der hat ja auch eine 75. So nach dem Motto, der kann das ja auch spielen. Aber da steckt ja ein Mensch dahinter, der gerade wahrscheinlich seit Monaten kein Spiel mehr auf diesem Niveau gemacht hat. Gegen Wolfsburg und Wolfsburg ist wirklich gut in Form aktuell. Ihn jetzt da von Beginn an reinzuschmeißen, schon eine gefährliche Nummer.
Klar, nur fürs Protokoll, Bischof spielt, aber mutmaßlich auf der 10.
Wo ist Kramaric dabei?
Ja. Okay. Also das System ist mir persönlich nicht ganz klar, aber ich vermute, dass es eine Doppel-6 werden wird, weil so wo sollen Stach und Samaseku sonst hin?
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall, ja, du sagst es, Harakiri, und ich kann es verstehen, aber um deinen FIFA-Vergleich mal fortzuführen. Natürlich hat Samaseku mutmaßlich mehr Potenzial als ein Bischof aktuell, also generell. Ne? Bischof wird sicherlich noch explodieren, aber ich meine, Stand heute oder als ein Geiger oder was weiß ich, als ein Bäcker, klar. Aber ich glaube, dass es im Profifußball einen unfassbaren Einfluss hat, wenn du so lange nicht mehr gespielt hast. Also um in der Fußballlogik zu bleiben, vielleicht ist Samaseku ein 76er, wenn er spielt und in Form ist, aber jetzt gerade ist er vielleicht eher ein 66er.
Ja? Der kann ja auch überhaupt kein Selbstvertrauen haben.
Null.
Und ich glaube nicht, dass es jetzt Christian Ilzer geschafft hat, ihm in 2 Wochen das Selbstvertrauen zu geben, dass der jetzt heute das Spiel des Lebens macht. Ne? Kann sein, dass die Folge extrem schlecht altert. Und wir jetzt gleich Wolfsburg 4-0 aus dem Stadion schießen. Aber wir müssen ja auch ein bisschen Risiko eingehen mit unseren Thesen.
Und ich glaube nicht dran. Und es geht uns ja eigentlich nur um unsere Grundthese, dass Ilzer wirklich gerade sehr, sehr viel auf einmal umschmeißt. Und das belegt uns ja diese Aufstellung. Das heißt ja nicht, dass es Erfolge geben kann, sondern wir werfen ja nur die Frage auf, ist es in diesem Umfang richtig? Und ich bin da ja auch unschlüssig bis zu einem gewissen Grad.
In jetzt, wie lange machen wir jetzt den Podcast? 4 Jahre. In 4 Jahren, Hoffefunk, ist das jetzt das erste Mal, dass wir live während einer Folge eine Aufstellung reinbekommen und darauf live reagieren können. Mhm. Und dass die uns jetzt dann natürlich auch so drin bestärkt, was wir jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit besprochen haben, das ist natürlich schon hart. Aber ja, kann ja jeder mal für sich jetzt selber mal die Aufstellung angucken, oder beziehungsweise die meisten von euch werden die Folge ja nach dem Wolfsburg-Spiel hören und sich einfach überlegen, okay, was habt ihr in dem Moment gedacht, als ihr Samaseku gesehen habt und so weiter.
Ja, und auch Mörstedt, wie gesagt, auch da glauben wir, glaube ich, daran, dass der explodieren kann. Aber in diesem Punkt glaube ich tatsächlich, dass Matarazzo da eine ganz richtige Einschätzung hatte, dass er ihn dann doch ab und zu bei der U23 eingesetzt hat. Aber klar, lass uns mal wieder Ilzers Punkt einnehmen. Es ist einfach wirklich so, dass ein JBL und ein Berisha aktuell einfach nicht in der Form sind. Und Tabakovic hat zuletzt ebenfalls nicht funktioniert. Also vielleicht ist es jetzt eben doch die Chance, aber ja, ich bin eigentlich ein Freund einer Mannschaft, die bis zu einem gewissen Grad verunsichert ist, die unter ihren Möglichkeiten spielt, eine klare Spielphilosophie an die Hand zu geben. Ich glaube, das tut Ilze auch. Aber das eben auch zu unterstreichen mit einer gewissen Kontinuität und Stabilität, was die Aufstellungen angeht. Natürlich musst du ein bisschen rotieren bei einer Dreifachbelastung. Aber mir geht's, glaube ich, einen Tick zu weit gerade.
Ja, und sagen wir es mal so, es ist zwar nur DFB-Pokal, aber gerade in unserer jetzigen Situation, für mich, ich fände es schon schön, weiterzukommen, ne? Und ich glaube, das würde auch viele Fans besänftigen, wenn wir da auch nochmal weiterkommen und dann vielleicht mal noch ein Kracherspiel im Viertelfinale hätten. Das hatten wir ja wirklich Ewigkeiten nicht mehr, dass wir im DFB-Pokal mal 2 Spiele gewonnen haben. Aber ich stelle dir gleich noch eine Abschlussfrage, David, wie hoch du die Chance siehst, dass wir gewinnen. Aber nur kurz zu Wolfsburg. Ich weiß, Wolfsburg, wenn man die Aufstellung anguckt, wäre ich Wolfsburg-Fan, finde ich irgendwie die Mannschaft dieses Jahr ein bisschen komisch. Ich finde, die hat überhaupt keine Seele. Ne, da lese ich manche Namen, da muss man erstmal Wikipedia oder Transfermarkt.de anschmeißen, um überhaupt zu wissen, wo die herkommen. Aber so unterm Strich, Ralf Hasenhüttl macht's in den letzten Wochen sehr, sehr gut. Die haben in den letzten 4 Bundesligaspielen, glaube ich, fast immer gewonnen. Ich glaube, 1 Unentschieden war dabei. Jetzt das letzte Bundesligaspiel 5-1 gegen Leipzig gewonnen. Amura, der neue Stürmer, auch wenn, das ist so ein Spieler, da muss ich wirklich sagen, da muss ich jetzt erstmal draufklicken, um zu wissen, wo der überhaupt herkommt. Ich mach's jetzt mal live, der kommt aus Frankreich, aus der französischen, nee, Union Saint-Gilloire, oder wenn ich es jetzt richtig nicht falsch, habe ich es jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen, das ist eine belgische Mannschaft, ne? Und der hat in der Bundesliga 4 Tore, 6 Vorlagen. Der ist on fire, der ist absolut on fire. Aber das schafft Ralf Hasenhüttl gerade mit, in Anführungszeichen, No-Names und einem frisch zusammengewürfelten Team, hat er eine Einheit gebildet. Verdammt, verdammt schwierig. Und David, prozentual, wie viel Prozent glaubst du daran, dass wir heute Abend um 20 Uhr noch im DFB-Pokal vertreten sind?
Ich mach's mal wie die Bravo Sport und gebe einfach eine sehr akkurate Prozentzahl an, obwohl das natürlich auf keinerlei wissenschaftlicher Basis fundiert, und ja, sage...
Oder du gibst 1,5 von 5 Fußbällen.
Genau. Ja, könnte ich auch machen. Ich sage, wir kommen zu 35% weiter. Also ich bin skeptisch, aber ich glaube, wir konnten auch darstellen, warum. Bei Wolfsburg läuft's einfach. Ne? Die wissen länger schon, was Hasenhüttl von ihnen will. Die haben weniger Personalsorgen. Duhumschuh fällt jetzt auch noch aus bei uns, Bülter weiterhin. Deswegen denke ich mal, dass die 65% Siegchance für Wolfsburg ja leider relativ realistisch ist.
Ja, tatsächlich würde ich sogar noch höher gehen, ohne jetzt das Ganze zu schlecht reden zu wollen. Ne, wir kriegen ja auch bald die Rechnung. Ich meine, wir verändern mit unserer Einschätzung nichts. Ich würde sogar eher so auf 25% gehen. Also es wäre für mich, sagen wir es so, schon eine Überraschung, wenn wir das heute gewinnen. Natürlich, es ist nicht unmöglich, ne? 25% sind ja jetzt auch nicht ausgeschlossen. Aber um es mal anders zu formulieren, wäre ich der VfL Wolfsburg, hätte ich, also würde ich schon gern gegen mich spielen. Ne? Weißt du, was ich meine?
Absolut, absolut. Das Momentum spricht absolut gegen uns. Natürlich halte ich Ilzer weiterhin für grundsätzlich eine gute Wahl. Ne? Also vieles spricht für ihn, aber es kann gut sein, dass er sich jetzt erstmal ein bisschen die Zähne ausbeißen muss, bis er dann wirklich Zeit hat zum Trainieren mit der Mannschaft. Aber jetzt ist es, ne, wir machen es ganz transparent, jetzt ist es 17.20 Uhr. Und damit wir es schaffen, diese Folge noch rechtzeitig hochzuladen, dass wir ganz entspannt dieses DFB-Pokalspiel gucken können, machen wir doch jetzt am besten Schluss. Und ja, wir schauen mal, ob sich das Ilze Harakiri vielleicht doch bezahlt macht oder ob es die Mannschaft ja ein bisschen ins Chaos stürzt. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und bedanken uns bei euch fürs Einschalten.
Genau, viel Spaß beim Fußball gucken. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.